Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Offenbarung Vers zu Vers. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de. Heute mit Offenbarung 16, Vers 13. Wir werden uns ein bisschen mehr mit den Hintergründen und Zusammenhängen der Schlacht von Harmageddon beschäftigen. Haben da ja letzte Woche auch schon begonnen mit der sechsten Plage. Wir wollen aber zuvor, wie es unsere Gewohnheit ist, ein kurzes Gebet sprechen. Und ich lade uns alle dazu ein, wo es möglich ist, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir in der Offenbarung lesen können, dass sie uns die Türen öffnet, die Fenster öffnet in die Zukunft, dass wir sehen, was kommen wird und dass du uns vorbereiten möchtest auf die Dinge, die auf diesem Planeten stattfinden werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns vor falscher Spekulation bewahrst und dass wir die Botschaft der Offenbarung wirklich gründlich in unserem Herzen durchdenken, dass wir vor allem in all dem deine Liebe, deinen Charakter und dein Wesen sehen und dass wir voller Zuversicht dir entgegengehen. All das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Offenbarung 16, Vers 13. Wir haben das letzte Mal die sechste Plage angesprochen und studiert. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen erinnern, nur ganz kurze Wiederholung. Wir haben gesehen, dass in der sechsten Plage der Euphrat vertrocknet. Wir haben gesehen, dass nachdem die Gnadenzeit zu Ende ist, es sieben Plagen gibt, die ausgegossen werden über die Menschen. Die ersten vier Plagen sind regional, lokal, aber trotzdem äußerst schwer, schwerer als alles, was es vorgegeben hat. Die erste Plage, kurze Wiederholung, erste Plage sind Geschwüre an den Menschen, die das Mahlzeichen angenommen haben. Zweite Plage, das Wasser des Meeres wird zu Blut. Und wir haben gesehen, aufgrund dieser ersten Plagen werden die Menschen glauben, weil sie ja alle ein Scheinchristentum angenommen haben, unter der Führung des Papsttums glauben, den Willen Gottes zu tun, unter einem geänderten Gesetz. Sie werden glauben, dass all diese Katastrophen kommen, weil es dort eine kleine Gruppe gibt, dann Sabbathhaltern, die immer noch fest zu dem biblischen Wort stehen und sich nicht korrigieren lassen wollen durch die Zeichen und Wunder. Und sie werden dann auch diesen Todesbefehl im Laufe dieser ersten Plagen festsetzen, wie zur Zeit von Esther. Und dann kommen die weiteren Plagen, die dritte Plage. Was ist die dritte Plage? Die Gewässer ebenfalls werden zu Blut. Und dort wird auch ganz deutlich gesagt, dass hier eine gerechte Handlung Gottes vorgenommen wird. Ja? Sie haben das Blut der Märtyrer vergossen, sie bekommen Blut zu trinken. Das heißt, wir haben gesehen, und ich wiederhole das nur immer wieder, dass es im Kopf hängen bleibt, die Plagen stehen proportional zu den Sünden, die Menschen getan haben. Gott gibt ihnen das, was sie selbst wollten. Sie wollten Blut der Märtyrer, Gott gibt ihnen Blut zu trinken. Sie haben die Sonne angebetet durch den Sonntag und als Folge dessen gibt er ihnen die Sonne. Und zwar, sie wollten die Sonne, aber sie wollten nicht Jesus. So gibt er ihnen die Sonne ohne Jesus. Also die Sonne wird, der Heilige Geist zieht sich zurück sozusagen, ja. Und die Sonne selbst ohne Gottes Gesetzmäßigkeit, die alles leitet, führt zum Verderben. Die Menschen werden versenkt. Und dann kommt die fünfte Plage. Und was passiert bei der fünften Plage? Da kommt die Finsternis auf den Thron des Tieres. Und wenn Rom plötzlich in Finsternis versinkt, werden die Menschen erkennen, dass diese Plagen nicht wegen den verqueren Sabbathaltern kommen, sondern dass sie getäuscht worden sind. Ja? Und das führt dann zur sechsten Plage. Der Euphrat floss durch welche Stadt? Babylon. Und in der Offenbarung ist Babylon ein Bild für gefallenen Kirchen. Und der Euphrat ist ein Bild für, haben wir letztes Mal gelernt, für Völker und Scharen, für all die Völker und Menschen, die gefallenen Kirchen unterstützen. Und so wie das antike Babylon fiel, als General Kyros den Euphrat umgeleitet hat und der Euphrat vertrocknet ist, damit der Weg bereitet würde von den Königen vom Aufgang der Sonne, den Medern und Persern, so wird nach der fünften Plage die sechste Plage dazu führen, dass die Menschen erkennen, dass sie getäuscht worden sind und in ihrem Zorn sich jetzt nicht mehr gegen die Sabbathalter wenden, sondern dass die Menschen, die Waffen, die gegen die Sabbathalter eingesetzt werden sollten, jetzt gegen die Irrlehrer Roms eingesetzt werden. Was dazu führt, dass Babylon seine Unterstützung verliert. Ja, es kommt plötzlich zum Kampf gegeneinander. Und das ist im Wesentlichen, damit die Könige vom Osten, ja, Jesus und die Herrscharen, Jesus kommt als König der Könige vom Osten, dass ihnen der Weg bereitet wird. Jetzt in Offenbarung 16, Vers 13, kommt ein Einschub. Okay, wir haben schon oft gesehen, Offenbarung. Die Offenbarung geht nicht einfach chronologisch vorwärts von Vers zu Vers, sondern wenn man sich das auf einer Tafel vorstellen möchte. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier haben wir jetzt Offenbarung 15. Das ist die Einleitung. Dann kommt Offenbarung 16. Erste Plage, zweite Plage, dritte Plage, vierte Plage, fünfte Plage, sechste Plage. Und jetzt kommt hier ab Vers 13 quasi so, wie soll ich das, ja, so quasi ein Rückblick. Und zwar wird jetzt gezeigt, wie diese Einheit, das ist von Vers 13 bis Vers 16, in diesen Versen, Vers 13 bis 16, da springt der Johannes ein bisschen zurück und er beschreibt, wie diese Einheit überhaupt zustande kam, die dann in der sechsten Plage zerbricht. Okay? In der sechsten Plage sehen wir, wie die große Allianz gegen Gott, wo alle Völker sich gegen Gott versammelt haben, um die Heiligen auszurotten, wie die zerbricht. Und jetzt beantwortet Johannes die Frage, wie kam es überhaupt dazu? Ja, wie sind die zusammengekommen? Und das sehen wir jetzt ab Vers 13. Also Vers 13, 14, 15 sind nicht chronologisch nach der sechsten Plage, sondern sind ein Einschub wie eine Klammer. Da wird jetzt erklärt, wie kam es überhaupt zu dieser großen Allianz gegen Gott. Okay? Soweit klar? Dann schauen wir mal in Vers 13 hinein. Ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Das ist ein sehr interessanter Vers. Also wir haben drei Mächte. Was sind die drei Mächte, die hier auftreten? Wir haben den Drachen, okay. Was haben wir noch? Das Tier und den falschen Propheten. Wir kennen alle drei. Das Tier und den falschen Propheten kennen wir auch, obwohl der bisher noch nicht so hieß. Schau mal mit mir in Offenbarung 19. Da wird das sehr schön deutlich. In Offenbarung 19, Vers 20. Da wird beschrieben, wer der falsche Prophet ist. Und dann könnt ihr alle drei leicht identifizieren. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen. Und mit diesem der falsche Prophet, jetzt wird er erklärt, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm. Wo haben wir das mal gelesen, dass jemand Zeichen vollführt, um die Welt zur Annahme des Mahlzeichens zu bringen? Wo lesen wir das in der Offenbarung? Schon ein bisschen her, dass wir das behandelt haben. Wo in der Offenbarung lesen wir, dass irgendjemand Zeichen tut, um die Menschen zur Annahme des Mahlzeichens zu bringen? Nicht Kapitel 10? Kapitel 13, genau, Kapitel 13. Und da spricht es nämlich von wem, wer ist das? Wer tut diese Zeichen, um alle Macht dem ersten Tier zu geben? Wer tut diese Zeichen, um die Welt zur Annahme des Mahlzeichens zu bringen? Wer tut die Zeichen? Der falsche Prophet, genau, ja. Aber wie heißt denn Offenbarung 13? Das Tier aus der Erde. Ihr erinnert euch, das Tier aus der Erde? In Offenbarung 13 gibt es ja zwei Tiere, ja. Das Tier und der falsche Prophet ist quasi dieses zweite Tier, das aus der Erde kommt. Aus dem Meer, das ist das eigentliche Tier. Also wir haben den Drachen, wo wird der gesehen? Im Himmel, oder? Der Drache ist im Himmel, ja. Vor allem zuerst mal. Drache, dann kommt das Tier. Also in Offenbarung 12 und 13 kommen die nacheinander. Erst in Offenbarung 12 kommt der Drache, nicht wahr? Der die Frau verfolgt. Danach, nach Offenbarung 12, kommt das Tier. Der Drache gibt seine Macht und Autorität dem Tier. Und nach dem Tier kommt dann das zweite Tier. Und von dem haben wir jetzt gelernt, das ist der falsche Prophet. Also die drei Mächte aus Offenbarung 12 und 13, Drache, Tier und falscher Prophet, die kommen jetzt wieder. Jetzt müssen wir all das in Erinnerung haben, was wir vor so ungeschätzungsweise anderthalb Jahren oder so Offenbarung 12 gelernt haben. Wiederholen wir ganz kurz. Wer ist der Drache? Wer ist der Drache? Der Teufel, ganz genau, ja. Der Teufel, der Satan, ja. Das steht da explizit, ja, dass er Teufel, Satan, die alte Schlange, der Drache genannt wird. Okay. Wer ist... Hat der Teufel und Satan auch, hat der Drache auch sozusagen eine menschliche Komponente? Gibt es auch Menschen, die quasi mit diesem Drachen assoziiert werden? In Offenbarung 12? Ja, Menschen, die der Religion des Satan folgen, Satanisten, ganz genau. Ja. Was macht denn der Drache in Offenbarung 12, wenn ihr noch ein bisschen zurückschaut? Er verfolgt die Frau vor allem. Verführen lässt er sich nicht, aber er verfolgt sie. Er spuckt Wasser. Ja. Ja, genau. Er kämpft gegen die Frau, aber er kämpft eigentlich nur deswegen gegen die Frau, weil er gegen seinen Hauptfeind nicht kämpfen konnte. Oder nicht so richtig. Er hatte nicht auf die Frau war nicht sein Hauptziel. Was war sein Hauptziel gewesen? Das Kind der Frau. Das Kind war wer? Jesus Christus. Also der Satan wollte Jesus frühzeitig töten, richtig? Aber es ist ihm nicht gelungen. Aber durch wen wollte er? Die Römer. Okay. Denn der Drache, das könnt ihr euch vielleicht erinnern, ist identisch mit einem Tier aus dem Buch Daniel. Welches Tier ist das? Ja, eiserne Zähne, genau, das schreckliche Tier, das vierte Tier aus Daniel 7. Könnt ihr euch daran erinnern? Mit dem furchterregendes Tier, mit den 10 Hörnern und das kleine Horn und so weiter. Das vierte Tier, das schreckliche Tier, dieser Drache, das römische Reich, das Zentrum des Heidentums gewesen ist. Ja, Satanismus. Ein Heidentum ist nicht weiter als Satanismus. Okay. Wir haben ja aus Daniel, kennen wir die Reihenfolge, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Ja, und die Offenbarung greift es quasi dort auf und Offenbarung 12 und 13 führt also die Sequenz weiter. Rom, ja, wo der Satan benutzt, um Christus zu töten. Dann kommt das Tier. Und das haben wir lang und breit an vielen Stellen analysiert. Wer ist dieses Tier? Die römische Kirche. Ja? Die römische Kirche. Das ist identisch mit dem kleinen Horn aus Daniel, das da auch noch im vierten Tier kommt. Ja? Die römische Kirche. Und das heißt der Kirchenstaat, der Vatikan. Und dann kommt... Als letztes, was bei Daniel gar nicht mehr angedeutet ist, so richtig, aber in Offenbarung jetzt nach dem Tier, nachdem das diese 1260 Jahre geherrscht hat, kommt jetzt der falsche Prophet, dieses zweite Tier, und der ist, das sind die USA, das Tier aus der Erde, die USA. Und die haben auch eine Religion. Das Römische Reich hatte eine Religion, das war Heidentum, ja, wo man alle möglichen Götter angebetet hat. Das war quasi Spiritismus oder Dämonen, man hat die Dämonen angebetet, sagt der Paulus. Das Tier, die Religion, war der Katholizismus, oder? Und die Religion der USA, die weitestgehend dort vorhanden ist, ist der Protestantismus, der ähnlich wie die anderen Religionen sich von Gott immer mehr abgewendet hat. Und jetzt heißt es, dass diese drei offenbar sich vereinen, dass da eine Allianz geschmiedet wird. Natürlich wird nicht mehr das Römische Reich erstehen, ja? Aber der Geist des Römischen Reiches, der Spiritismus, ja, das Heidentum, das Heidnische, wird sich verbinden, Heidentum wird es verbinden mit dem römischen Kirchenstaat, der römisch-katholischen Kirche und auch mit dem abgefallenen Protestantismus, der sich nicht mehr nach dem Wort Gottes richtet, sondern nach Macht und nach Geld und ich weiß nicht was. Diese drei kommen zusammen. Man würde denken, die haben nichts miteinander zu tun. Ja? Heidentum und Christentum passen nie zusammen. Hat man immer gedacht, dann kam Konstantin. Hat das schon mal gezeigt, dass das geht. Katholizismus und Protestantismus bekämpfen sich aufs Blut, würde man denken. Denkt man schon lange nicht mehr. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass heute ist der Erste, ne? Ja. Gestern der Papst in Lund in Schweden dazu aufgerufen hat, die Reformation zu beenden. Ja. Also diese Verbindung wird immer sichtbarer. Aber aus dem Mund dieser drei Wesen, Drache, Tier und falscher Prophet. Übrigens, falscher Prophet macht ja deutlich, dass hier jemand noch den Anspruch hat, für Gott zu sein. Ja, für Gott zu sprechen, aber verführt. Aus dem Mund kommen jetzt drei unreine Geister. Und die werden genau erklärt, da muss man gar nicht lange überlegen, wer oder was das ist. In Offenbarung 16 und dort Vers 14 wird es direkt erklärt. Da heißt es nämlich, es sind nämlich was? Offenbarung 16, Vers 14, es sind nämlich dämonische Geister. Das heißt, hier wird ein dämonischer Einfluss, gut, dass das Heidentum einen dämonischen Einfluss ausübt, das liegt in der Natur der Sache. Denn das Heidentum betet quasi fast hochoffiziell zu den Dämonen. Ja? Sie haben das Ganze als Menschenkult. Ja? Man hat dann irgendwie, der Paulus sagt, wenn die den Jupiter und den Zeus und ich weiß nicht, wen angebetet haben, dann haben die zu den Dämonen gebetet. Bei der römischen Kirche ist das schon weitaus versteckter. Ja? Da ist das Ganze sehr viel christlicher gefärbt. Da heißen die plötzlich Petrus und nicht wahr, die ganzen Heiligen und so weiter. Aber es ist derselbe, nicht wahr, derselbe Einfluss eigentlich letztendlich. Und beim Protestantismus ist es vielleicht zuerst mal total verwirrend. Wie kann das sein? Die beten doch auch gar nicht zu anderen außer zu Jesus. Aber doch gibt es ein sehr starkes, okkultes Element, das nämlich durch die ganze charismatische Bewegung und die ganzen Zeichen und Wunder, die dort geschehen, auch hier eine offene Tür für den Spiritismus ist. Und diese drei, über den Spiritismus, über diese Erfahrung von Übersinnlichen, werden diese drei zusammenkommen. Jetzt, Dämonen sind eigentlich was? Engel, gefallene Engel. Jetzt, wenn es drei Dämonen sind, die hier beschrieben werden, wie könnte man dann ihre Botschaft bezeichnen? Wenn es drei sind. Es ist doch sozusagen eine dreifache Engelsbotschaft. Aha. Und da ist quasi eine falsche Dreieinigkeit. Da sind drei Mächte, die scheinbar eins werden gegen Gott. Eine falsche Dreieinigkeit. Und sie senden eine Botschaft aus. Wohin geht die Botschaft? An wen? An die Menschen, genau, an welche Menschen? Schaut mal in Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. An wen geht die wahre Engelsbotschaft? An alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Hier ist die Wahrheit, ihr Lieben. Es gibt eine wahre Dreieinigkeit. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es gibt eine wahre Dreieinigkeit, die eine wahre dreifache Engelsbotschaft in die Welt bringt, nämlich fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet ihn an. Und es gibt eine falsche Dreieinigkeit mit einer falschen dreifachen Engelsbotschaft, die ebenfalls weltweit unterwegs ist, nämlich sich zu versammeln gegen Gott. Es gibt also zwei Sammlungsbewegungen. Die Adventbewegung, die Adventbotschaft ist eine Sammlungsbewegung aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, Menschen zusammenzurufen, die treu zu Gott stehen, treu zu seinem Wort stehen, treu zu seinem Gesetz stehen, komme es, was es wolle. Und dann eine andere Sammlungsbewegung, alle Nationen und Völker zusammenzurufen unter das Banner der Rebellion, die vorgibt, Gott treu zu sein, aber in Wirklichkeit Rebellion ist gegen Gottes Gesetz. Das heißt, das, was schon zur Zeit der Jünger geschehen war, nicht wahr, als Jesus den Missionsbefehl gibt und dann die jüdischen hohen Priester den Soldaten auch einen Missionsbefehl geben, wisst ihr das? Ja? Die Jünger bekommen den Missionsbefehl, geht hinaus in die ganze Welt, erzählt, Jesus ist auferstanden. Und die Soldaten bekommen den Missionsbefehl, gegen Geld, geht hinaus und erzählt überall, die Jünger haben ihn gestohlen. Zwei Aufträge, die gegeneinander kämpfen. Am Ende der Zeit wird die dreifache Engelsbotschaft, die in die Welt geht, kontrastiert durch diese dreifache, man müsste eigentlich sagen, dreifache Fröschebotschaft. Eine falsche dreifache Engelsbotschaft, die durch dämonischen Einfluss die Wahrheit verfälscht. Die Bibel sagt uns viel, dass die Dämonen dort eine Rolle spielen. Schaut mal in 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher Kapitel 2. 2. Thessalonicher Kapitel 2 und dort Vers 9 bis 11. Da geht es um den Antichristen, da geht es um diesen Mann der Sünde. Der Begriff, den Paulus für das kleine Horn, das Papsttum verwendet. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Also Gott erlaubt es, dass diese dämonischen Kräfte wirken können, weil sie vorher die Wahrheit abgelehnt haben. Das heißt, da kommt die dreifache Engelsbotschaft, da kommt die Wahrheit und jeder, der Liebe zur Wahrheit hat, egal ob er wenig weiß oder viel weiß, jeder, der Liebe zur Wahrheit hat, folgt der Wahrheit. Aber dann gibt es die, die lieber an der Sünde festhalten, als der Wahrheit zu folgen. Und die werden dann durch diese dämonischen Einfluss, durch diese, wie es hier heißt, diese Zeichen und betrügerischen Kräfte und Wunder mitgeschwemmt werden. Gott wird große Zeichen in der Endzeit tun. Satan wird große Zeichen in der Endzeit tun. Und Jesus warnt uns davor, dass wir unseren Glauben auf Zeichen und Wunder legen, oder? Wo warnt er uns? Wo warnt er uns, wenn kennt ihr eine Stelle, wo Jesus warnt, dass wir nicht Zeichen und Wunder zur Grundlage unseres Glaubens machen sollen? Nennt mal wenigstens eine Stelle, es gibt viele Stellen, die man nennen könnte, aber nennt mal eine Stelle. Wenn euch jemand fragt, ja, beim Thomas hat er gesagt, nicht wahr, du glaubst, weil du nicht gesehen hast, selig sind die glauben und die nicht sehen und trotzdem glauben. Noch eine andere Stelle, die euch einfällt? Zeichen und Wunder nicht als Grundlage der Glaubensüberzeugung zu nehmen. Das sagt Paulus auch, nicht wahr? Prüft alles, nicht wahr? Ja. Genau, das ist Jesaja 8, Vers 20, genau, hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Ja?
Matthäus 24, Vers 3, fragen die Jünger, was ist das Zeichen?
Ja? Lasst euch nicht verführen, ganz genau. Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten kommen, es werden viele falsche Christusse kommen. Er sagt auch in Matthäus 7, können wir vielleicht gemeinsam kurz aufschlagen, nur dass wir das, vielleicht hatte ich zitieren. Matthäus 7 kennt ihr bestimmt. Er sagt nämlich, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Das werden Menschen sein, die glauben, dass sie für Jesus sind. Ja? Diese Menschen, die hier verführt werden, geben ja nicht den Namen Jesus auf. Aber sie geben die Wahrheit, die Jesus ausmacht, auf. Ja? Sie glauben dann einem Trug-Jesus, einem gemalten Jesus, einem falschen Jesus, der ihnen so hingezerrt wird, dass er ihren eigenen Wünschen entspricht. Wusstet ihr, dass die allermeisten Götzendiener dieser Welt nie wirklich zu echten Götzen, also nie wirklich zu den Götzen gebetet haben? Uns wird gesagt, dass vor der Sintflut viele derer, die Götzen angebetet haben, eigentlich Gott angebetet haben durch die Götzen. Ja? Die meisten Menschen haben schon eine Idee von dem einen wahren Gott. Das heißt, viele Menschen können Götzendienst praktizieren, Irrtum gutheißen und trotzdem glauben, dass sie Gott einen Gefallen tun. Ja? Im Mittelalter haben Menschen geglaubt, dass es Gott gefällt, wenn man andere foltert. Ja? Die haben das im Namen Jesu getan, haben sogar einen Orden gegründet, den sie nach Jesus benannt haben, ja, den Jesuitenorden. Im Namen Jesu. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was wir mit den Worten sagen, sondern jetzt kommt der entscheidende Vers, Vers 23. Dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Es geht um die Frage des Gesetzes, es geht um die Frage der Anbetung. Die Dreifache Engelsbotschaft sagt, betet den an, der gemacht hat Himmel, Herde, Meer, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Ja? Den Schöpfer am Sabbat. Und diese Dreifache Engelsbotschaft sagt, nein, im Sinne des allgemeinen Weltfriedens und im Sinne der Arbeit, der Labor Unions, der Gewerkschaften und im Sinne des allgemeinen Familienglücks, lasst uns den Sonntag frei halten. Ja? Und dann haben wir einen Weltfrieden überall. Und im Sinne des Umweltschutzes und so weiter, tausend andere Begründungen. Und dann ist die Frage, Gottes Gesetz oder Menschengesetz? Das wird die Frage sein. Wer hat das Sagen in meinem Leben? Und naja, vielleicht noch eine letzte Idee, bevor wir schließen heute. Kann jemand von euch ahnen, warum diese drei Dämonen hier, die jetzt dargestellt werden, so symbolisch, als aus diesen Systemen kommend, warum die mit Fröschen verglichen werden? Warum ausgerechnet Frösche? Ja? Ganz genau. Die Frösche waren Teil der Plagen von Ägypten. Welche Plage waren die Frösche? Es ist immer wieder gut, danach zu fragen. Ich stelle immer wieder fest, abgesehen von der ersten und der letzten, wissen wir selten, welche Plage welche gewesen ist. Nicht wahr? Welche Plage waren die Frösche? Die erste war natürlich das Nil zu Blut und die letzte war natürlich die Erstgeborene. Was? Welche war die Frösche? Nicht die dritte? Die zweite, ganz genau, die zweite. Schaut mal in 2. Mose 7. 2. Mose 7, wir lesen nicht alles, nur die entscheidenden Verse. Da wird gezeigt, wie die Frösche gekommen sind als zweite Plage. Und dann heißt es in 2. Mose 8 und dort Vers 3. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Als Mose den Stab hat fallen lassen und zu einer Schlange wurde, da kamen die Ägypter und haben dasselbe imitiert. Wenn auch nicht genau das gleiche gemacht, aber es sah so aus. Als Mose mit dem Stab, als sie das Wasser zu Blut gemacht haben im Nil, haben die Ägypter das Wunder imitiert. Als die Frösche kamen, haben die Ägypter das auch imitiert. Und jetzt schaut in die dritte Plage, und zwar in Vers 14. Also nach den Fröschen kommen jetzt die Mücken. Ja? Heuschrecken kommen später, die kommen erst in der achten. Dritte Plage, die Mücken. Vers 14. Die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes, aber das Herz des Pharao wurde verstockt, sodass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Nun, das heißt, die Froschplage, ganz richtig, wie du gesagt hast, Josef, die Froschplage war das höchste der Gefühle sozusagen, was der Satan noch imitieren konnte. In anderen Worten, Gott hat diesen Wettstreit angefangen und gesagt, okay, ich kann eine Schlange ich kann einen Stab in Schlangen verwandeln. Satan sagt, ja, ich kann das auch, obwohl er ein bisschen trickst, ja. Und dann sagt Gott, okay, ich kann Wasser zu Blut verwandeln. Und Satan sagt, oh, das kann ich auch, ja. Und dann sagt Gott, oh, ich kann Frösche bringen. Und dann sagt der Satan, oh, das kann ich auch. Er hat war schon ganz schön anstrengend, ja. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich kann Mücken machen. Und Satan sagt, oh, dann kann ich nicht mehr imitieren. Und dann sagt Gott, ah, weißt du was, ich habe noch mehr auf Lager. Ich kann auch das und 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 das. Und irgendwann ist ganz Ägypten in völlig aufgerieben und die ganze Armee im Roten Meer versunken. Gott hat den Satan nicht gerade so besiegt. Ja, er hat ihn wirklich, er hatte noch ganz schön viel auf Lager. Aber der Punkt ist der, die Frösche sind ein Symbol dafür, dass es quasi die höchstmögliche Verführungskunst des Satans ist. Heißt also, diese letzte Versammlung, dieses Zusammenkommen der verschiedenen großen Weltreligionen und Weltmächte gegen Gott, wird so nah an der Wahrheit sein, dem Original so ähnlich, dass nur derjenige, es entlarven kann, der wirklich ein Herz und eine Liebe zur Wahrheit hat. Wer allein sich auf seine Tradition beruft, wer alleine denkt, naja, solange mein Pastor mir den Weg weist, werde ich nicht irre gehen. Wer alleine sich auf dem Hörensagen sich verlässt, wird gegen diese bezaubernden Wunder nicht wissen, was er tun soll. Er wird mitgeschwammt werden. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir im Vorhinein wissen, dass das kommt und dass wir wirklich sicherstellen, dass jeder einzelne von uns persönlich, die wir hier sind, die wir zuschauen, dass wir wirklich eine Liebe zur Wahrheit haben. Es kommt nicht darauf an, dass wir in der Endzeit nur gerettet werden, wenn wir Zephania rückwärts können. Ja, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Wissen. Es geht um eine Liebe zur Wahrheit. Und eine Liebe zur Wahrheit ist, freut sich über immer neues Licht, das Gott aus dem Wort schenkt. Liebe zur Wahrheit liest auch gerne das, was ich schon kenne, um es wirklich um darin zu wachsen und vertieft zu werden. Liebe zur Wahrheit prüft das, was andere sagen. Nicht aus Kritiksucht, nicht aus Fehlersucherei, sondern um die Wahrheit kennenzulernen. Liebe zur Wahrheit ist Liebe zu Jesus, denn Jesus ist die Wahrheit. Wer Jesus liebt, hat Liebe zur Wahrheit. Und das allein, diese Kraft, die aus dem Wort Gottes kommt, wird uns bewahren vor der Täuschung. Diese Täuschung wird so brillant sein, dass die Bibel andeutet, es wird der dreifachen Engelsbotschaft so ähnlich sein. Und wie genau das sein wird, vielleicht können wir uns das gar nicht vorstellen, aber es wird so sein, dass viele, die vielleicht auch die dreifache Engelsbotschaft mal gehört haben, aber nicht wirklich verinnerlichen wollen, dass die mitgeschwemmt werden von dieser letzten Täuschung, die, von der ich glaube, in ihrer größten Ausmaß eigentlich noch zukünftig ist. Ja, das, wir sehen schon hier und da die Dinge zusammenkommen, aber diese letzte weltweite Bewegung, die kommt noch. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Nächstes Mal schauen wir uns noch genauer an, wie das sein wird, wie die ganze Welt da sich versammelt. In Vers 14, aber für heute stellen wir also fest, der Satan imitiert. Und unsere Aufgabe ist es, das Original zu kennen. Ihr kennt dieses Beispiel, wer an der Bank arbeitet, bekommt niemals Falschgeld in die Hand. Er muss das Original kennen. Und wir müssen das Original kennen, wir müssen die Prophezeiung kennen, wir müssen Jesus kennen, wir müssen das Wort kennen und damit leben. Und dann kann der Satan so viele Dämonen schicken, wie er will, es wird uns nichts anhaben können. Ja. Und in diesem Sinne, lasst uns erneut diese Entscheidung treffen, wirklich dem Wort zu folgen, die Zeichen der Zeit zu beobachten, aber den Blick auf Jesus zu richten. Wer den Blick auf Jesus richtet, kann sich von diesen Dämonen nicht verführen lassen. Denn wer den Blick auf Jesus richtet, wird in das Bild Jesu verwandelt. Der kennt die wahre Dreifachengelsbotschaft, denn er kennt das ewige Evangelium. Er kennt die wahre Dreieinigkeit. Und wird festbleiben. Wer von euch möchte sagen, ich möchte in all diesem, was kommen wird, mein Glauben wirklich in das Wort gründen, festhalten und mit Liebe zu Jesus, Liebe zur Wahrheit haben. Ist das euer Wunsch? Dann lasst uns doch gemeinsam noch zum Abschluss beten und niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir in Offenbarung studieren können und dass du uns zeigst, was kommen wird. Hab Dank, dass wir Zusammenhänge aus dem Wort erkennen können, dass wir sehen können, wie die Dinge zusammenkommen werden in der Zukunft. Dass wir bei all dem erinnert werden, dass wir dich brauchen, dass wir dich so dringend brauchen. Und dass ohne deinen Geist und ohne deine Kraft wir nichts vermögen werden. Aber wir danken dir, dass du uns im Vorhinein das wissen lässt, dass wir nicht überrascht sein müssen, dass wir jetzt schon die Zeichen der Zeit einordnen können und sehen können, wie sich die Dinge entfalten. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du bald wieder kommst, Herr Jesus, dass die letzten Ereignisse sehr schnell vonstatten gehen werden. Bitte hilf du uns, treu zu bleiben. Lass unseren Blick immer auf dich gerichtet sein. Und hab Dank, dass wir nichts zu befürchten haben, wenn wir alles, was wir sind und haben, in deine Hand gelegt haben und dann mit kindlichem Vertrauen auf dich warten dürfen. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.